Dieser Podcast enthält Langfassungen der Interviews.
Vom Mund zum Ohr, auf dem Strahle der elektrischen Kraft.
Inforadio, das Medienmagazin. Eine Gemeinschaftsproduktion mit Radio 1.
1988, ja, begann ich aufmüpfige Lieder zu schreiben. Das eskalierte immer mehr. Es passierte irgendwas. Ich habe Text geschrieben. Alles im Alleingang, selbst produziert. Das nannte ich dann Demophonie 89. Symbiose zwischen Demonstration und Sinfonie.
Papi, wo ist unser Genosse Erich? Er ist bei mir, das Herz der Partei.
Das hast du gesagt, Papi. Und jetzt soll er auf einmal ein böser Mann sein? Papi, Mami, das müsst ihr mir erklären.
Mami, wo ist Onkel Erich? Der Erich, der am 18. Oktober 1989 aus Gesundheitsgründen zurückgetreten wurde. Der Film- und Hörspielkomponist Peter Gotthardt hatte dieses Lied und weitere am Freitag zu einer Diskussionsrunde mitgebracht. Kiez FM e.V., Medienprojekte für den Kiez, hatte zu einem DDR-Hörspieleabend ins ehemalige Funkhaus des DDR-Rundfunks in die Berliner Naleperstraße unter der Überschrift Freiheit in der Nische Radio eingeladen. Vereinsvorstand Adrian Garcia-Lander lud in den großen Sendesaal auch den Drehbuch- und Hörspielautor Wolfgang Kohlhase ein, um ihn nach seiner Erfahrung mit der Freiheit und Zensur beim DDR-Hörspiel zu fragen.
Die subtilste Form von Zensur ist mangelnde Ermutigung. Wenn du irgendwo hinkommst, speziell in den kollektiven Künsten, also die du nicht ganz alleine zu Ende machst, also nicht schreiben oder malen oder komponieren, und du bist selbst noch nicht sicher, ob das eine gute Geschichte sein kann, aber du glaubst es, du wirst es glauben. Und jemand macht dir Mut oder jemand guckt dich desinteressiert an und hat kalte Augen und sagt, was soll das werden? Ist doch eine. Und schon nimmst du wieder mit, ja. So, und diese Hörspielabteilung, wie ich sie erlebt habe, war ein Ort der Ermutigung, der Kollegialität und wenn etwas gut wurde, auch der gemeinsamen Freude.
So die Erinnerung von Wolfgang Kohlhase. Schriftsteller, Hörspielautor, Lektor Joachim Walter gab seine Erfahrungen hinzu. Nach der Veranstaltung sagte er mir,
grundsätzlich muss man sagen, dass die DDR ein System war, was versuchte, totale Kontrolle auszuüben. Und zwar eben landesweit, flächendeckend, wie das hieß. Und dafür gab es mehrere Sicherungssysteme, nicht nur eins. Also die staatliche Zensur war das eine. Das andere war die vorverlegte Zensur in die Verlage oder eben in die Medienhäuser, also sprich Rundfunk und Fernsehen. Und der dritte Zensor war dann auch noch die Stadtsicherheit, die dann besonders scharf hingeguckt hat. Also es war sehr gut abgesichert. Und in diesem Minenfeld musste man sich als Autor sozusagen zurechtfinden oder behaupten. Und wenn Autoren sich geweigert haben, das Spiel zu spielen, dann war sehr schnell Schluss. Denn natürlich saßen wir, die einzelnen Autoren, am kürzeren Hebel. Und die hatten natürlich die viel längeren Löffel. Und so sind viele Projekte auch gestorben und abgewürgt worden und verändert worden und zensiert worden natürlich. Und das gehört sozusagen zur Wahrheit auch dazu. Ne? Also ich versuche sozusagen nur das Bild zu runden. Das andere ist, dass es eben überall in den Institutionen Leute gab, die versucht haben, sozusagen Partner der Autoren zu sein und Dinge möglich zu machen. Und das erkenne ich hoch an. Ich gehörte ja selbst dazu, ich war in der Doppelfunktion Autor-Lektor und habe mich als Lektor immer begriffen als Partner der Autoren, was dann auch zu meiner Entlassung 1983 geführt hat, und zwar wörtlich. Ich hätte nie begriffen, was meine Funktion als Lektor ist, nämlich sozusagen als ich wäre Staatsfunktionär. Und da sage ich, das stimmt, das habe ich so nie gesehen und ich möchte es auch nicht sehen. Und insofern geht die Kündigung in Ordnung. Ne?
Ist dennoch der Eindruck richtig, dass man im DDR-Hörspiel vielleicht subtiler sein konnte, weil es im Schutze der Nacht manchmal lief und weil das Politbüro nicht Radio hörte, sondern eher Fernseher?
Ja, das stimmt. Also es gab Nuancen. Im Hörspiel war mehr möglich als beispielsweise im Fernsehen. Im Fernsehen wurde ganz klare ideologische Kante auf Kante gefahren. Während hier war es möglich, aber das auch nur in gewissen Perioden. Ne? Also wir haben ja immer gesagt, sozusagen als Spott, man sprach ja immer von den zyklischen Krisen des Kapitalismus. Also Marxismus, Leninismus ist das ein gängiger Begriff. Und wir sprachen dann von den zyklischen Krisen der Kulturpolitik. Und die gab es ja auch. Also Vereisungen, dann wieder mal eine Periode.
Tauwetter nannte sich das richtig sogar.
Ja, Tauwetter ist vielleicht schon zu viel gesagt. Ja, also die Eiszapfen sind nie wirklich richtig geschmolzen. Es hat vielleicht mal ein bisschen getröpfelt. Ja, so. Und und da war dann was möglich. Und ich habe das ja auch, also was wir heute Abend gehört haben, das Hörspiel Randbewohner ist ja genau in der Periode erschienen, als es viele Illusionen gab in der DDR, gerade unter den sogenannten Kulturschaffenden, also unter den Schreibern und Filmemachern und so weiter, dass sich doch etwas hin zum Guten wendet. Also etwas Öffnung geschieht. Das war ja dann 1975 mit dem Paukenschlag Biermann-Ausbürgerung war das zu Ende. Und dann war der Traum aus. Das war 76 dieser Schlag. Und dann war uns eigentlich allen klar, oder nicht allen, ich nehme das zurück, sondern es wurde vielen immer mehr klar, dass dieses System nicht reformierbar ist, sondern nur abschaffbar.
Joachim Walter mit seiner Sicht auf das Hörspiel im DDR-Rundfunk. Auch der heutige RBB-Chefredakteur Christoph Singelstein war in der Hörspielabteilung des DDR-Rundfunks beschäftigt. In der Nische, in der es ihm sogar möglich war, relativ offen in der DDR-Opposition tätig zu sein, in der Initiative Frieden und Menschenrechte. Dies wiederum eine Empfehlung in der Wendezeit für den Chefposten des sich erneuernden DDR-Rundfunks, der vor 25 Jahren in den Geltungsbereich des Artikel 36 Einigungsvertrag kam.
Ja, das nannte sich geschäftsführender Intendant. Darüber habe ich sogar eine Urkunde von Herrn de Maizière. Übrigens dann auch eine Abberufungsurkunde, die mir, glaube ich, am 4. Oktober zugestellt wurde, weil Herr de Maizière ja sozusagen den ganzen Staatsapparat auflösen musste. Und da ich, als der Rundfunk der DDR ein staatliches Unternehmen war, war ich staatlich angestellt und musste dann formell, musste mein Vertrag aufgelöst werden, was er nicht wurde, weil ich Intendant blieb, aber ich war dann nicht mehr Staatsangestellter.
Und damit gleichgestellt Singelsteins Amtskollegen vom RIAS, Helmut Rück.
Also es wurde sehr schnell im Frühjahr 90 klar, dass sich hier massiv etwas ändern würde. Und wir hatten schon Februar oder März 90 eine Klausur mit den Leitungskollegen vom RIAS, wo wir uns einen Tag lang zusammengesetzt haben und uns überlegt haben, was wird aus RIAS TV? Weil das war rechtlich sowieso auf einer etwas wackeligen Basis, um mal es untechnisch auszuführen. Der damalige Fernsehdirektor Besserer sagte, liebe Leute, RIAS TV, das ist wahrscheinlich sowieso nicht zu halten, aber seid euch nicht so sicher, auch RIAS Hörfunk ist sehr gefährdet, bedroht, auch dort wird sich vieles ändern. Und da haben wir eigentlich alle eher ungläubig das zur Kenntnis genommen, weil wir dachten, nee, das ist so etabliert, das ist die Rundfunkanstalt von Berlin und die hatte ja auch mit ihren zwei Programmen mit Abstand den höchsten Höreranteil und ähnliches. Und der SFB galt als ein klein bisschen verschnarcht. Also der RIAS, man dachte im Moment, da geht's weiter.
Während der RIAS 4 Jahre Zeit bekam, sich zum Deutschlandradio Berlin mit DS Kultur umzugestalten, RIAS 2 privatisierte und RIAS TV zu Deutsche Welle TV wurde, hatten die elektronischen Medien der DDR 1 Jahr und 89 Tage, um sich aufzulösen oder in Anstalten des öffentlichen Rechts einzelner oder mehrerer Länder überführen zu lassen. Christoph Singelstein.
Also der Artikel 36 ist ja ein Zankapfel gewesen zwischen den unterschiedlichsten Interessen. Auf der einen Seite sozusagen Leute wie ich, die gerne andere Anstalten gehabt hätten, als sie dann entstanden sind. Am liebsten eine Anstalt, 2 wäre auch noch okay gewesen. Eine Position, die im politischen Raum, auch in der DDR oder dann sozusagen in den neuen Bundesländern, keine Mehrheiten hatte, weil das Misstrauen gegenüber diesen beiden Einrichtungen so riesengroß war. Also selbst die Gutwilligen hatten das Gefühl, da sitzen zu viele ehemalige Systemwasserträger, die nicht wirklich in der Lage sind, umzulernen. Dass dort sehr viele sehr gut ausgebildete Journalisten arbeiten, dass dort viele sehr gute Künstler arbeiten, von den Musikern mal abgesehen, von denen haben sie es uns noch am ehesten abgenommen. Das hatten sie nicht so im Blick und wollten es auch nicht im Blick haben. Wer am Ende die wirkliche Initiative hatte, den Artikel 36 zu machen, weiß ich nicht genau. Ich weiß, dass Konrad Weißig da sehr engagiert hat. Ich weiß auch, dass sowohl der Medienminister Müller als auch de Maizière da schon auch ein Auge drauf hatten. Es war jetzt nicht so, dass ihnen das völlig egal war. Ich weiß, dass wir dann noch versucht haben, in der letzten Volkskammersitzung dafür Sorge zu tragen, dass erstens der Rundfunkbeauftragte auf eine anständige Weise gewählt wird. Das haben wir auch geschafft, nur die Wahl fand dann nicht so statt, wie es im Einigungsvertrag stand. Wir hätten gerne die Zeit länger gehabt, das haben wir nicht geschafft. Und wir wollten, dass dort steht, muss in öffentlich-rechtliche Strukturen überführt werden. Das stand nämlich ursprünglich nicht drin. Aber ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, wer eigentlich auf die Idee kam zu sagen, wir machen einen Artikel 36.
Auch der RIAS-Intendant Helmut Drück bekam keine Kenntnis, obwohl der RIAS mit Teilen des DDR-Rundfunks fusioniert wurde.
Nein, ich muss gestehen, ich war da in keiner Weise involviert. Ich weiß, dass es Menschen gibt, die sagen, das sei auf einem Helikopterflug entstanden. Und ich war nicht dabei, ich kann es nicht beurteilen, ob das wirklich die entscheidende Minute war. Nein, ich war da nicht eingebunden. Ich habe das auch nicht als meinen Job betrachtet, im Gegensatz zum Beispiel zum Kollegen von Lojewski, der da auch politisch sehr aktiv war. Der war aber auch politisch sehr viel stärker vernetzt als ich. Ich bin weder Mitglied einer Partei gewesen, noch bin ich es. Also das war für mich Gesetzgebung und hatte mit meinem Auftrag nichts zu tun.
Und tatsächlich, Günther von Lojewski, von 1989 bis 1997 SFB-Intendant, ist nach eigenen Erinnerungen der Impulsgeber für den Artikel 36.
Ich bekam leider etwas spät plötzlich mit, dass es dort einen Artikel 35 gab. Und der Artikel 35 besagte, ich sage das jetzt mit meinen Worten, dass die kulturellen Eigenheiten der DDR erhalten werden sollten. Und es hatte offensichtlich niemand realisiert, dass unter kulturelle Dinge im Föderalismus unseres Grundgesetzes die Bundesländer zuständig sind. Und das hätte geheißen, dass für das DDR Hörfunk und Fernsehen, die insgesamt 14.000 Mitarbeiter hatten, das Land Berlin zuständig gewesen oder geworden wäre. Und der Sender Freies Berlin mit seinen 1.400 Leuten wäre natürlich da wieder untergebuttert worden. Und es hätte nach meiner Einschätzung also auch nicht dem Willen der Bürger der DDR entsprochen, wenn die alten DDR-Medien erhalten werden. Also habe ich den Bonner Verhandlungsführer Wolfgang Schäuble angerufen, habe ihn gebeten um einen Termin. Der war schon im Wahlkampf und sagte mir, ja, passen Sie auf, es gibt nur eine einzige Möglichkeit in meinem Kalender. Wir treffen uns an einem Montagabend hinter der Zonengrenze bei Helmstedt. Da wird auf einem Feld eine helle Lampe brennen und da komme ich dann mit meinem Hubschrauber an. Da können Sie zusteigen und dann sprechen wir darüber. Also bin ich nach einer Rundfunkratssitzung durch die DDR gefahren. Zu diesem lichthellen Licht bei Helmstedt. Wir haben es auch gefunden. Und tatsächlich gegen Mitternacht kam da Wolfgang Schäuble eingeflogen. Ich bin eingestiegen und habe ihm dann also sozusagen meine Sorge vorgetragen. Die Sorge war einerseits, da war ich sozusagen noch von meinem Vater beeinflusst, der im Dritten Reich hier in Berlin ein Journalist gewesen war und dann anschließend in der Bundeshauptstadt Bonn, dass das alte Reichspropagandaministerium sozusagen wieder fortleben könnte oder andersherum, dass DDR, Hörfunk und Fernsehen fortleben könnten mit den Konsequenzen, wie wir das damals nach 1945 mit dem Reichspropagandaministerium erlebt haben. Und ich habe Wolfgang Schäuble zum Zweiten gesagt, also dass das nicht zu verkraften sei, 14.000 Leute, die ja alle ihr Geschäft gelernt hatten, die ja wussten, was sie gemacht haben, Jahre, Jahrzehnte lang, und von denen man nicht sicher sein konnte, dass sie alle über Nacht sozusagen zu Demokraten werden. Das hat Wolfgang Schäuble eingeleuchtet. Aber ich entsinne mich auch, dass er also während dieses Fluges immer wieder eingenickt ist. Dann sind wir in Bonn auf dem militärischen Teil des Flughafens Köln-Wahn angekommen. Er hat seine Maschinen verlassen. Ich bin auch ausgestiegen und stand plötzlich in der Wahner Heide, völlig allein, weit weg von dem zivilen Flughafen, auf dem ich um 6 Uhr morgens ein Flugzeug haben wollte, um zurückzufliegen. Wolfgang Schäuble hat zu mir gesagt, also passen Sie auf, ich habe die Botschaft begriffen, ich bin zwar einiger Male eingeschlafen, aber ich weiß, was Sie wollen. Er ist dann tatsächlich auch, ich habe das recherchiert, am nächsten Morgen sehr, sehr früh zu seinem zuständigen Ministerialdirektor gegangen, Merck, und hat ihm gesagt, wir müssen da wohl etwas machen mit dem Artikel 35. Und ich bin dann zu Fuß über die Wahner Heide gelaufen, dass ich halt pünktlich mein Flugzeug kriege am nächsten Morgen. Und so ist der Artikel 36 in den Grundlagenvertrag gekommen, der dann eben die Zukunft von Hörfunk und Fernsehen oder des Rundfunks in der DDR anders bestimmt hat, als das manche Leute geplant hatten.
Lojewskis Referent Ernst Dolos, ab 1989 für die Fragen der Neuordnung des Rundfunks im Osten abgestellt.
An diese Dinge kann ich mich gar nicht erinnern, weil ich da nicht dabei war. Ich kann nur sagen, dass wirklich es ein ganz klares Konzept gab. Das waren die Landesrundfunkanstalten, und es gab den Gesetzgeber, der gesagt hat, die Einrichtung wird aufgelöst, wenn nicht die Länder, die ostdeutschen Bundesländer, über Staatsverträge etwas anderes beschließen. Sie haben nichts anderes beschlossen, also musste aufgelöst werden. Viele Bundesländer im Osten Deutschlands haben eigentlich diese Aufgabe unterschätzt, dass sie Landesrundfunkanstalten gründen müssen. Und erst der Rundfunkbeauftragte Rudolf Mühlfenzel hat durch ziemlichen Druck auf die Staatskanzleien es erreicht, dass die rechtzeitig noch ihre Gesetze gemacht haben. Es bestand die Gefahr, dass wirklich am 31.12.91 die Bildschirme dunkel werden und nichts da ist, wenn die nicht gerade noch zum Teil erst im November, im Dezember ihre Rundfunkgesetze beschlossen hätten.
Und zum Leidwesen des SFB wird der ehemalige WDR-Intendant Friedrich Wilhelm Freier von Sell angeworben, um für Brandenburg den ORB zu gründen. Dem Medienmagazin sagte er 2013, ein Jahr vor seinem Tod:
Also der Leitgedanke war, ein föderaler Rundfunk muss es sein, der also von den Ländern abhängig ist, die ja alle neu gegründet waren, und nicht so eine One-Man-Show wie bis dahin. Und das wurde dann auch akzeptiert, zumal ich darauf bestanden habe. Nachdem das geklärt war, brauchte man dann ja nur noch die Gentlemen oder die Damen, die das jeweilige föderale Teilstück leiteten und aufbauten, analog dem Zusammenwirken der ARD. Das heißt, jeder war und blieb unabhängig nach Artikel 5 der Verfassung, aber mit einem hohen Abstimmungsgrad untereinander. Das war das ganze Geheimnis. Im Grunde genommen ergab sich das Programm ja aus dem Föderalismus. Das Land musste sich widerspiegeln, die Qualität musste unabhängig von Einflüssen bleiben, und da müsste man hochrangige, qualifizierte Techniker dafür interessieren. Aber die waren ja auch alle da. Also das war alles gar nicht so schwierig. Und also ich habe mit den Ossis und ihren vermeintlichen Voreingenommenheiten gar keine Probleme gehabt.
25 Jahre später, ORB und SFB sind seit 12 Jahren vereint. Radio Berlin International wurde von der Deutschen Welle technisch übernommen. RIAS 2 als privates RS 2 existiert noch heute. DT64 wurde MDR Sputnik. Und ein bisschen Fritz aus Rockradio B und Radio 4U. Das aus RIAS 1 Radio DDR 2 und der aus Stimme der DDR umbenannte Deutschlandsender über die Zwischenstation DS Kultur fusionierten zu Deutschlandradio Berlin, umbenannt inzwischen zu Deutschlandradio Kultur. Der privatisierte Berliner Rundfunk trägt seinen Namen immer noch. Viele DDR-Hörspiele laufen bis heute in deutschen Radios. Doch es gab auch Entlassungen und unwürdiges Herabstufen auf null Dienstjahre bei Wiedereinstellung. Soweit ein kleiner Rückblick auf ein Stück Rundfunkgeschichte hier im Inforadio. Jetzt wieder die aktuelle Gegenwart mit der Verkehrs- und Weltlage. Bleiben Sie auf Empfang.
Das Medienmagazin von Inforadio und Radio 1. Mehr zu den Themen dieser Sendung online unter inforadio.de.
Vergessen Sie nicht, Ihre Antennen zu erden.
Soweit die Langfassung der Inforadio-Sendung des Medienmagazins vom 4. Oktober 2015. Da die Radio 1-Fassung am 3. Oktober wegen der Feiertagsprogrammierung entfiel, gab es also nur diese Sendung. Damit der Podcast auf normale Länge kommt, ist der Podcast-Bonustrack auch ein bisschen länger. Hören Sie die Teilwiedergabe des DDR-Hörspielabends Freiheit in der Nische vom 2. Oktober 2015 im Funkhaus Berlin in der Naleperstraße im großen Sendesaal, veranstaltet von Kiez FM, Medienprojekte für den Kiez. Durch den Abend leitete Adrian Garcia-Lander, der Vorstand von Kiez FM. Die Hörspiele und die Ausschnitte der Hörspiele können hier nicht vorgestellt werden, aber wichtig ist zu wissen, dass vor dieser Diskussion die Grünstein-Variante von Wolfgang Kohlhase lief. Hören Sie eine Teilwiedergabe 55 Minuten lang der fast zweistündigen Veranstaltung nach der Vorstellung der Hörspiele mit Wolfgang Kohlhase, Joachim Walter, Peter Gotthard und Peter Kainz.
Ja, also wir haben gerade das Hörspiel gehört, die Grünstein-Variante, das hatte 1977 den Prix Italia gewonnen. Wir werden jetzt erstmal über das ein bisschen über das Hörspiel sprechen. Eine erste Frage, Herr Kohlhase, spielen Sie Schach?
Ja.
Okay. Und die Idee, dass jemand Schach lernt und dann so ein Talent hat, dass er quasi in wenigen Wochen seinen Lehrer besiegt. Wie ist Ihnen die gekommen? Gibt es solche Leute?
Was fragen Sie? Was fragen Sie?
Dass jemand, der überhaupt nicht Schach spielen kann, wie die Figur, die wir gehört haben,
ja,
dass der in wenigen Wochen sein Talent entdeckt und dann seinen Lehrer...
Ja, das ist sicher, das wird schwer sein. Das ist ausgedacht. Ja, okay. Denke ich.
Ja.
Aber das war ja das Schöne an der Geschichte, dass sie eigentlich, jede Geschichte handelt von etwas anderem.
Mhm.
Und die Geschichte handelt von dem, was sie vorführt, mhm, was sie behandelt. Drei Männer sitzen im Knast. Aber das andere Thema ist ja, in jedem Menschen steckt eine wunderbare Möglichkeit.
Mhm.
In diesem Mann steckt die wunderbare Möglichkeit, dass er Schach spielen kann,
mhm,
und dass vielleicht noch aus ihm etwas Großes geworden wäre, wenn aus ihm etwas geworden wäre.
Mhm.
Also es ist hat mit der Zeit zu tun und mit den vielen Leuten, die nicht überlebt haben. Also da spielt die Geschichte. Und ich glaube, im Schachverein würde man keinen Erfolg haben mit dem Hörspiel. Die Kollegen wissen das besser, wie das geht.
Okay. Also es ist ein bisschen ein gefaktes Schachwissen für das Hörspiel?
Hm?
Ein gefaktes Schachwissen für das Hörspiel? Also ein simuliertes Schachwissen für das Hörspiel?
Entschuldigen Sie, ich höre schlecht.
Ah, ein simuliertes Fachwissen für das Hörspiel?
Ja, ja, natürlich. Das darf man nicht verfolgen. Das ist dieser, auf Gleiches eben, wunderbare Dinge gibt und einen zauberhaften Zug, der ist natürlich behauptet, den kann man nicht nachstellen.
Also die Grünstein-Variante gibt es nicht?
Die Grünstein-Variante gibt es nicht. Okay. Hätte es aber geben können.
Und gibt es vielleicht
die Geschichte.
Okay, und gibt es vielleicht immer noch. Die Hauptfigur, Lodek, das basiert auf jemand, den Sie kennengelernt haben?
Ja, ich habe lange, das Hörspiel hat ja einen Untertitel. Das heißt, der Untertitel, ich sage ihn hier nochmal, heißt eine Geschichte in Erinnerung an Geschichten, die Ludwig Turek erzählt hat.
Mhm.
Ludwig Turek war ein gut bekannter Mann. Wenn es proletarische Schriftsteller gab, dann war er mit Sicherheit einer. Und er hatte ein starkes erzählerisches Talent. Er war wunderbar. Er war, wenn er redete und Geschichten erzählte, von denen man nie genau wusste, ob sie wahr waren, aber nicht. Aber sie waren schön. Und weil sie schön waren, waren sie wiederum auch wahr. Und ich kannte ihn und mochte ihn. Und an vielen Abenden hat er Geschichten erzählt. Und die waren so schön, dass ich dachte, es ist schade, wenn sie verloren gehen. Weil eines Tages lebte er nicht mehr, weil er ohne großen Abschied war er verschwunden. Und dann habe ich diese Geschichte ausgedacht von drei Männern, die in der Zelle sind. Das gibt es nicht bei Turek und es gibt die Dialoge in der Menge nicht bei ihm. Aber es gibt die einzelnen Episoden. Er hat von diesem griechischen Koch erzählt und er war so ein wunderbar selbstgewisser Erzähler. Es ging immer vorwärts. Er war immer die Mittelpunktfigur und die größten Dinge, die er erlebte, kamen an bei dem einfachen Satz und am nächsten Morgen sind wir dann wieder weiter. Ich war also keine Reflexion, wunderbar, immer beim Vorgang geblieben. Und er konnte auf eine Weise erzählen, dass er, wenn du ihn angeguckt hast, er hat dir was erzählt, er hat den Satz in der Luft gedreht, wenn er an deinem Auge merkte, du hast ihn nicht völlig verstanden. Also er war ein und erzählte die Geschichte, ich habe auch ganz stabil, also 4 Wochen später nochmal und sie war genauso. Okay. Und ich habe das sehr respektiert und ich kenne natürlich Dutzende von Geschichten von ihm, die hier überhaupt nicht vorkommen in diesem Hörspiel, aber von ihm ist das meiste von dem Stoff, der in der Geschichte drinsteckt. Was dann in dieses Gefängnis, wie gesagt, ist ausgedacht und was da im Einzelnen passiert, ist ausgedacht. Und er hat natürlich erzählt, ich habe im Schachclub Nizza gespielt gegen Aljochin und Remy, sagte er dann nach einer wirkungsvollen Pause.
Ja. Also das hat er wirklich erzählt?
Ja, ja. Okay. So wunderbar. Oder so ein Satz, ich habe Schach gelernt bei meinem Vater. Und immer, wenn ich gewonnen habe, kriegte ich eine Schelle von ihm. Weil er sagte, gegen den eigenen Vater gewinnt man nicht. Solche Dinge ließ er mühelos fallen, solche eigentlich kostbaren Kleinigkeiten, die aber die Literatur natürlich braucht oder so. Also er kannte viele, viele schöne Geschichten. Ich kann einer erzählen, die nicht hier drin sind. Er erzählte, dass er war sehr arm, hatte wenig Geld, war sozusagen eine Art ein Immigrant, aber gleichzeitig privatisierte er als Immigrant. Er lebte für sich, hatte lange ein Boot, was dann ihm nicht mehr gehörte, was er verlor. Also jedenfalls, er wohnte in Paris ganz arm. Und wo wohnte er? Natürlich in Montmartre. Da dachte er gar nicht lange nach. Es war klar, er wohnte in Montmartre. Und sagte, und jetzt kommt eine wunderbare Stelle, er sagte, weißt du, das Zimmer musst du dir, war wahnsinnig klein, wo ich wohnte. Mehr konnte ich mir nicht leisten. Also er sprach so märkisches, berlinerisch. Also um dir mal eine Vorstellung zu geben, wie klein das Zimmer war. Wenn ich im Bett lag, konnte ich zugleich mit der Hand das Fenster und mit dem Fuß die Tür aufmachen, sagte er. Was wirklich eine wunderbare Beschreibung ungewöhnlicher Enge ist, ja. Und wie ich da eines Abends sitze, ich hatte ja nichts zu tun, höre ich von unten ein gewaltiges Geschrei und da schreit ein Mädchen um Hilfe. Und ich gucke runter. Und da sehe ich, ein schönes Mädchen läuft die Straße lang und ein Kerl läuft neben ihr her und schlägt auf sie ein und reißt ihr das Kleid vom Leibe und stopft das Kleid in einen Gulli. Und sie wirft die Ärmel zum Himmel und ruft immer, Mon Dieu, ruft sie. Und Turek fügt hinzu, das heißt, mein Gott, sagte Turek, damit man es nicht verpasst, er sagte, Mon Dieu, wo bist du? Und da habe ich von oben gerufen, na hier oben bin ich, hier. Was soll ich dir sagen, ist hochgekommen, hat 2 Wochen bei mir gewohnt, sagte ich. Ich will sagen,
Das sind so wunderbar, davon hat er ein Dutzend Geschichten gehabt, einfach wunderbar behauptete und letzten Endes wahre Geschichten, weil wer will bestreiten, dass das wahr sein kann, ja? Wunderbar. Also, weg davon, ich wollte Ihnen nur den Geschmack dieser Geschichten vermitteln und aus vielerlei solcher Dinge habe ich dann dieses Hörspiel geschrieben, auch gebastelt, auch konstruiert, klar.
Eine Frage nebenbei, haben Sie mit ihm Schach gespielt?
Ich habe mit ihm Schach gespielt, ja. Auch er spielte, also für Schachspieler, wie soll ich das beschreiben, er spielte schlau. Nicht unbedingt gut, aber schlau. Er konnte Tricks und er war insofern ein guter Spieler, als er sich ärgerte, wenn er verlor und freute, wenn er gewann, sich freute. Man kann ja mit Leuten nicht spielen, die spielen nicht ernst nehmen. Das gibt ja keinen Spaß dann so, also. Aber wir haben nicht nur, aber ich habe auch einen kleinen Dokumentarfilm gemacht mit Richard Cohn-Vossen, wo Turek einfach da sitzt und erzählt. Der ist lange her und der Film ist kaum bekannt, aber irgendwo gibt es ihn noch. Heißt Turek erzählt.
Und die Hauptfigur Ludek, die ist ja, das ist ein Jude aus Polen. War Turek auch Jude?
Das hat er erzählt, eine solche Geschichte von dem Mann aus Polen. Ja, das hat er aber, das lag auf der Hand, der war nach Paris gekommen, den hatte er auch getroffen, aber in einem anderen Zusammenhang und der war wegen einer Erbschaft nach Paris gekommen und die Erbschaft wurde verhaftet. Das war schon diese nervöse Zeit, kurz vorm Ausbruch des Zweiten Weltkrieges, wo man großes Misstrauen gegen Fremde hatte. Also alle diese Elemente, vor allen Dingen diese Geschichte von dem Griechen, der eben als kleiner Junge den Kaiser pinkeln sieht und bei der Gelegenheit engagiert wird für sein Leben als Koch und und dann Deutsch aus dem Kochbuch lernt und da war angerichtet die Revolution, ein guter Satz.
Ein Pole, ein Deutscher, ein Grieche in einem französischen Gefängnis, das klingt so nebenbei bemerkt ein bisschen wie die Europäische Union, aber das ist nur eine Meinung, die ich habe. Ich wollte fragen, diese Geschichte, die Sie da geschrieben haben in der Grünstein-Variante, hatte das irgendeinen Bezug, ist vielleicht eine naive Frage, aber zur Situation in der DDR oder hatte das rein gar nichts damit zu tun?
Nein, das nicht, dass ich wüsste, dass das ist, glaube ich, einfach, es ist eine schöne und letzten Endes komische und auch wieder traurige Geschichte. Und sie erzählte etwas, so haben wir damals gedacht, also die Leute, die ich habe es geschrieben, Rücker hat es inszeniert, Schauspieler haben es gesprochen, von dem Verlust, der entsteht, wenn ein Mensch verschwindet. Und zwar jeder hat irgendwann in seinem Leben vielleicht nur einmal einen großen Gedanken. Und es sollte bemerkt werden, meist wird es nicht bemerkt. Und Grünstein hatte eine seltsame Begabung und hätte sich höchstköniglich bewährt, wenn er es. Und es wird ja auch gar nicht, man kann sich denken, dass die Geschichte hat ja offene Stellen. Eine Geschichte will dem Zuschauer ja zumuten, über sie weiter nachzudenken. Und sie hält, am Ende hört sie mit Fragen auf und nicht mit Antworten. Und so hört die Geschichte eigentlich ganz still auf und ganz klein. Wenn er da hingekommen ist nach Polen, was ist wohl geworden? Wo ist er da eigentlich hingekommen? Und so heißt er, ist für immer weg und eine Zeit lang erinnert sich ein anderer Mensch noch an ihn und wenn der sich nicht mehr erinnert, dann ist er überhaupt weg. Und er hat einen berühmten Schachzug hinterlassen, der vielleicht
gar nicht auch weg sein würden. Also mit jedem verschwindet etwas Unersetzliches. So, man versucht doch oft in eine kleine Geschichte einen etwas größeren Gedanken einzubinden. So ist das gemeint und es hatte allenfalls, sagen wir mal, das hat mich aber mein Leben lang hat mit mir zu tun, wie die kleinen Geschichten und die große Geschichte zusammenhängen. Weil die große Geschichte, die berühmte große Geschichte, setzt sich aus unter Umständen aus vielen kleinen Geschichten. Und es gibt die behaupteten großen Wahrheiten und es gibt die alltäglichen Wahrheiten. Die sind nicht immer befreundet. So, also wenn man so will, gehört die Geschichte in die Zeit, in der sie geschrieben worden ist. Und das ist es auch schon. Ja.
Das war ja Mitte der 70er Jahre und Sie haben nicht sehr viele Hörspiele geschrieben, aber Sie haben mit diesem Hörspiel einen Preis gewonnen, der Prix Italia. Das ist, glaube ich,
zu meinem großen Erstaunen hat das einen ehrenvollen Preis gewonnen, den Prix Italia. Ich war ja überhaupt nur ein Gelegenheitshörspielschreiber. Ich habe ja eigentlich vorwiegend Filme gemacht und aber beim Hörspiel und Hörspiel war so schön kurz. Wenn man im Film war so lang und so umständlich. Ein Hörspiel hatte 20, 30 Seiten. Und wenn man es produziert hatte, wurde es nach 2 Wochen gesendet. Also man hatte sehr bald eine Resonanz. So, das war das eine. Und das andere war, dass es in meiner Erinnerung im Hörspiel hier im Rundfunk wunderbare Leute gab. Und ich hätte vielleicht nie ein Hörspiel gemacht ohne einen Mann, den ich hier nennen will, Wolfgang Beck, der mein Dramaturg war. Ich kannte nie wieder einen Menschen, der sich so freuen konnte, wenn einem anderen etwas gelingt. Also er war ein Dramaturg mit einer Seele und mit einem großen Verstand. Und ich habe Film war im gewissen Sinne viel größer, war teurer, war öffentlicher. Aber hier wurde mit Liebe zum einzelnen Wort wurde gearbeitet. Und dieses Klima war eine große Verführung für mich. So, nun hatte ich nicht immer Geschichten, die fürs Hörspiel gingen. Also insgesamt habe ich 4-mal ein Hörspiel gemacht. Und aus diesem ist dann noch ein Film geworden, den mit Bernhard Wicki.
Ja, 1984, glaube ich, ist der verfilmt worden.
Ne? Das und aus einem anderen Hörspiel, der hieß Fragen an ein Foto, war eine Kriegsgeschichte, ist auch ein Film geworden, der hieß Mama, ich lebe. Aber diese Liebe zu der Arbeit, die man macht, die Aufmerksamkeit für Sprache, das Bedürfnis, hinter die Dinge zu blicken. Man kann auch sagen, die freundschaftliche Beziehung zu möglichen Wahrheiten, die nicht untergehen, die nicht vergessen werden dürfen. Das alles habe ich hier in diesem Haus gefunden. Und das war in jedem Fall ermutigend. Und Sie wissen ja, die subtilste Form von Zensur ist mangelnde Ermutigung. Wenn du irgendwo hinkommst, speziell in den kollektiven Künsten, also die du nicht ganz alleine zu Ende machst, also nicht schreiben oder malen oder komponieren, und du bist selbst noch nicht sicher, ob das eine gute Geschichte sein kann, aber du glaubst es, du wirst es glauben. Und jemand macht dir Mut oder jemand guckt dich desinteressiert an und hat kalte Augen und sagt, was soll das werden? Ist doch eine. Und schon nimmst du sie wieder mit, ja. So, und diese Hörspielabteilung, wie ich sie erlebt habe, war ein Ort der Ermutigung, der Kollegialität und wenn etwas gut wurde, auch der gemeinsamen Freude.
Also es gab hier einmalige Bedingungen, sagen Sie. Es gab hier einmalige Bedingungen, sagen Sie.
Ja, auf jeden Fall sehr schätzenswerte Bedingungen. Einmalig kann ich nicht sagen. Ich habe wenig, da ich kaum Prosa geschrieben habe, kann ich nicht sagen, wie weit auch einzelne Verlage für ihre Autoren ein Hafen waren, ein Ort der Gemeinsamkeit, das kann ich nicht sagen. Aber bei der DEFA, meine ich, was ja die unsere Filmgesellschaft war, ging es lauter zu und härter und die Blicke der Gnade und der Ungnade waren deutlicher zu spüren, sagen wir mal. War schon so, ja.
Und eine Frage an die anderen Teilnehmer der Diskussion. Als das Hörspiel damals gesendet wurde und diesen Preis bekommen hat, habt ihr das gehört damals, das Hörspiel? Okay. Sie vielleicht?
Ich habe es wahrgenommen und habe die Geschichte geschätzt, weil die rund erzählt ist und stimmig ist und auch nicht laut, ist keine laute Geschichte. Und das war schon für das andere Getöse, das ideologische Getöse in der DDR, war das schon sehr wohltuend.
Sie, Herr Kainz?
Nein, ich habe dieses... Geht das?
Ja. Ja.
Ich war da damals noch nicht hier Toningenieur im Hörspiel, sondern ich war 77. Das hieß auf dem Sender, also als Techniker auf dem Sender. Ich habe sozusagen Senderablauf gemacht. Ich habe da sozusagen die Bänder aufgelegt und habe das ganze Programm 8 Stunden lang hatte man Schicht und war man da als Techniker immer beschäftigt, dort die Sendung zu machen. Wenn eine Sendung begann, zum Beispiel ein Hörspiel, hat man ein großes Band aufgelegt und ich weiß, dass ich die Grünstein-Variante selber aufgelegt habe und die beiden Bänder, ist ein großes und ein kleines Band gewesen, weil der Wickel, der war immer so 1000 Meter und da passten 40 Minuten drauf, aber das war ja länger als 40 Minuten. Und das Problem ist, wenn man als Techniker dort auf dem Sender gesessen hat und gearbeitet hat, dass man sich dort eigentlich Hörspiele nicht anhören durfte, weil man musste den Wechsel vom Band 1 auf Band 2 nicht verpassen, sonst entstand da eine Pause und die war dann einfach, dachte man, das ist die Sendung ist ausgefallen. Also praktisch dieser Übergang von Band 1 auf Band 2, der war immer so kritisch. Ja? Man musste sozusagen warten, bis es ab, dann musste man abfahren, das nächste Band dann den Anfang vom nächsten Band oder überblenden oder irgend sowas. Und ich habe, es mir selbst passiert, einmal drauf ein Hörspiel zugehört. Und gehört und auf einmal dachte ich, warum geht's denn nicht weiter? Ist doch noch gar nicht zu Ende. Bis mir einfiel, dass ich das ja abfahren muss. Und das hat mich dann dazu gebracht, also nicht mehr so konzentriert Hörspiele zu hören. Aber die Grünstein-Variante selber, das war um die Weihnachtszeit, da war ich auf dem Sender und die habe ich auch selbst abgespielt, ja, also abgefahren. Aber wenn man Hörspiel hört, dann hört das Hörspiel auf einmal auf, ja. Das ist dann sehr gefährlich. Ja, also ich bin dann später zum Hörspiel gekommen und dann 1980, 81 habe ich dann hier auch, ich muss gleich was in eigener Sache sagen, im Programm steht drin, dass ich nachher eine Führung machen wollte um 23 Uhr oder irgendwie, kann ich leider heute nicht machen, weil unser Studio ist zurzeit vollgepackt mit Mikrofonen und mit Schlagzeug und weil gerade Musikaufnahmen sind und die werden morgen fortgesetzt. Also es würde heute überhaupt nicht passen, in das Studio zu gehen, ja. Also hier ist richtiger Studiobetrieb noch, das sieht alles hier noch wie Ruine aus, aber es ist keine Ruine. Hier ist ein richtig durchgehender Studiobetrieb und die Studios sind eigentlich alle belegt mit Musikern. Also hier ist eigentlich richtig Arbeit, Prozesse hier im Gange. Ja, und deswegen kann ich diese Führung nachher im Studio H2 nicht durchführen. Ja, bitte,
ja, das
bitte
ist um schade, aber vielleicht können wir das hier nachholen.
Ich habe mir das vorhin angeguckt, aber es geht nicht.
Ja, aber dieser Fehler, der passiert ist mit dem Hörspiel, das war nicht bei der Grünstein-Variante, das war bei einem anderen.
War ein anderes. Nur da wusste ich, dass man, wenn man Hörspiel hört, muss man konzentriert hören, aber wenn der Wechsel ist, muss man drauf passen.
Okay. Eine Frage an das Publikum. Es gibt Funkmikrofone. Wenn Sie Fragen haben, die Sie nach dem Hören der Grünstein-Variante an Herrn Kohlhaasel stellen möchten, können Sie das gerne tun. Möchte jemand eine Frage stellen zu dem Hörspiel? Sie. Einen Moment. Sie kriegen gleich ein Mikrofon. Vielleicht heben Sie noch die Hand.
Ja, danke schön. Kann man mich hören?
Ja.
Wir haben ja eine von zwei Fassungen der Grünstein-Variante gehört. Und zwar die erste Fassung, nicht, mit wo Kurt Böwe Lodeck spricht. Und die zweite Fassung hat den Pre-Italia bekommen, die wir jetzt nicht gehört haben, wo Wolfgang Grese den Grünstein spricht. Also ich habe eben schon wieder falsch gesagt, Kurt Böwe hat in der ersten Fassung den Grünstein gesprochen. Man bringt immer alles durcheinander. Mich würde interessieren, wie kam es dazu, dass so kurz hintereinander zwei Fassungen des Hörspiels produziert worden sind. Die zweite Fassung, die mir besser gefällt, weil Wolfgang Grese ein ganz wunderbarer Sprecher des Grünstein ist und Kurt Böwe sich eigentlich eher für die Lodeck-Rolle eignet. Er ist nicht ganz so hart wie Rolf Ludwig in der ersten Fassung, nicht? Aber es muss doch irgendwie noch andere Gründe gegeben haben. Man hat ja die zweite Fassung für den Pre-Italia eingereicht.
Also die Frau Barbara Plenzert, die assistiert hat bei der Regie von Günter Rückert, die wollte heute Abend kommen, konnte dann leider nicht. Aber vielleicht wissen Sie, Herr Kainz, etwas dazu.
So genau weiß ich das auch nicht, weil 1977, also ich bin 81 ins Hörspiel gekommen, und 77 eben habe ich das nur am Rande eben mitgekriegt. Ja, dass es gab zwei Varianten und diese zwei Varianten wurden auch beide gesendet. Und warum das dann produziert wurde, also das müsste eigentlich ein Verantwortlicher vom, der da, weiß ich nicht, ob jemand hier ist, da nähere Auskunft geben. Ich weiß aber auch, dass der Pre-Italia eine Form hatte, irgendwie eine zeitliche Begrenzung und deswegen auch die Kürzung. Man musste so eine Art Zeitrahmen haben. Okay. Und deswegen ist das zweite, dieses Hörspiel, was zum Pre-Italia gegangen ist, hatte auch die entsprechende Länge. Mhm. Mehr kann ich dazu jetzt ja einfach nicht sagen. Ja.
Also ich kenne nur die Version, die wir gerade gehört haben. Wenn Sie beide Versionen kennen, gibt es da Unterschiede?
Ja, wenn ich mich richtig erinnere, ist die Rahmenhandlung anders, nicht? So wie in der Anthologie Brot und Salz ist ja da eine Art innerer Monolog Lodex, der den Rahmen bildet, während hier in dieser Fassung ein richtiger Dialog mit dem Studenten stattfindet. Nicht? Das ist, glaube ich, aber so ziemlich die einzige textliche Änderung darin. Eine andere Frage wäre noch, aber das kann ich mir dann auch wieder nicht vorstellen, dass es, ich meine, Thilo Medek hatte die Musik für die erste Fassung komponiert, wie wir gehört haben, ein paar Klavierpassagen, und der war hatte inzwischen die DDR verlassen, dass das der Grund gewesen ist, dass man dann neu produziert hat mit Bayer als Komponist. Das wäre auch eine Erklärungsmöglichkeit.
Herr Kohlhase, vielleicht wissen Sie da genau.
Ich höre auch zu jetzt, weil ich sagen muss, ich weiß es nicht, ich habe es vergessen. Also ich habe es mir weder gewünscht noch bestellt. Ich erinnere mich, dass die Länge eine Rolle spielte. Man musste, glaube ich, in so einem 60-Minuten-Raster bleiben für den Wettbewerb, Pre-Italia. Vielleicht war das der Grund. Und wenn man es dann schon nochmal machte, dann gab es sicher verschiedene Gesichtspunkte, dann kann man es ja auch etwas anders machen. Also nicht einfach nur die Kopie vom ersten machen. Aber was die Gründe waren und wer das...
Es ist ja auch eine geschmackliche Sache. Zum Beispiel der MDR, der hat diese erste Variante schon zweimal gesendet. Und die anderen ARD-Rundfunkanstalten haben eben die zweite Variante gesendet. Aber das ist dann auch einmal die Böwe-Fassung und einmal die Ludwig-Fassung. Ja? Also das ist dann
Ja, und die zweite Fassung ist ja auch als CD erschienen.
Es gab ja immer so, das habe ich dann auch hier eigentlich gelernt oder erfahren, das gab so ein 58 Minuten, also es musste plus Ansage eine Stunde sein, dann passte das sauber ins Senderraster. Das ist eigentlich heute beim Fernsehen immer noch so ähnlich. So etwas, was 87 Minuten hat, wirst du abends um 11 los. Also wo sonst, so wie man die guten Geschichten abends um 11 los wird, wenn man Glück hat. Ne?
Hörspiel heute auch noch.
Ja,
also 54er Fassung. Manche Sender machen 53 Minuten, weil da noch vielleicht Verkehrsnachrichten sind.
Ja, ja.
Also 54 Minuten, das ist jetzt so eine Form.
Ja, ja, so. Also ich Ich habe es vergessen, was im Einzelnen die Gründe waren, außer möglicherweise diesen, über die wir gerade reden. Ich weiß nicht.
Also man hat Sie nicht gebeten, das umzuschreiben für eine zweite Fassung, weil der Herr meinte, es gibt ja keinen Dialog am Anfang, sondern einen Monolog.
Ich weiß nicht, ob ich da was müsste man in den Text gucken. Also eventuell ist eine Art von Kürzung entstanden und wenn du was kürzt, kann es sein, dass du, damit es wieder stimmt, irgendwas dazu schreibst. Aber ist mir vollkommen entschwunden, warum wir da damals und was die Gründe waren und keine Ahnung. Weil der Preis war ja nicht vorherzusehen, das war ja nur, vielleicht war das eine Teilnahmebedingung, aber selbst das weiß ich nicht.
Gibt es vielleicht noch eine andere Frage im Publikum zum Hörspiel? Ah, da hinten. Aber wir nehmen die ganze Diskussion auf, deswegen wäre das schön, wenn Sie vielleicht ins Mikrofon sprechen können.
Ich möchte die Frage an Sie, Herr Kohlhaas, stellen. Sie haben vorhin eigentlich recht eindrucksvoll, fast schon poetisch von einer Zensur geredet, einer Zensur, die sich dadurch geäußert hat, dass die Ermutigung gefehlt hat oder dass die Ermutigung besonders groß war. Jetzt im Haus hier des Rundfunks, haben Sie dann diese so Situation erlebt, wo Sie tatsächlich diese Zensur entweder im positiven Sinne, also die Zensur durch mangelnde Ermutigung erlebt haben oder auch eine bestimmte Förderung durch ganz starke Ermutigung? Haben Sie da irgendwelche Beispiele, die Sie uns dazu erläutern können?
Sie reden jetzt nicht speziell vom Hörspiel, nein?
Also ich rede jetzt nicht bloß von dieser Abteilung.
Nicht nur Hörspiel.
Hörspiel, sondern von dieser Abteilung, ja. Also von diesem Gebäude jetzt Rundfunk.
Ja, ja. Also ist natürlich ein großes Thema. Also Zensur gab es ja nicht im Sinne eines, dass es ein Büro gibt oder ein zentrales Haus der Zensuren oder so, sondern es war eigentlich eine über viele Felder verteilte permanente Bedenklichkeit. So ist mir das begegnet. Also eigentlich mit zwei verschiedenen Perioden. Das ist sicherlich nicht korrekt, aber so kann man es sehen. Es gab von allem Anfang an gab es einen Wunsch, dass Kunst auch eine, dass man, sagen wir mal, etwas lernen sollte. Das Lernen war gemeint im Sinne der Vorstellungen, die man sich von der Welt machte, einschließlich der politischen Vorstellungen. Also es gab eine gewisse Sehnsucht nach Didaktik. Das war älter als die DDR, wenn man sich anguckt, was zurück in der Arbeiterbewegung, was gelesen wurde und was nicht gelesen wurde, was berühmt war, was nicht berühmt war, dann stößt man oft auf Geschichten, das mussten keine schlechten Autoren sein, aber vom ganzen Gorki war die Mutter, die sich direkt beschäftigte mit der russischen Revolution, das mit Abstand bekannteste Buch, das er das meiste geschrieben hat über das russische Bürgertum oder über das wussten viel weniger Leute. Also ich will sagen, und wenn man sich in die Situation nach 45 versetzt, wo die Leute ja nicht nur in den Ruinen der Häuser wohnten, sondern auch in geistigen Ruinen saßen, dann ist der Gedanke, man sollte etwas dazulernen, ist ja nicht völlig von der Hand zu weisen. Das war ja, das Leben ging ja weiter mit einem großen Erschrecken, was alles geschehen war, wobei man, was alles der Hintergrund meiner Kindheit war, von dem ich nichts wusste, so. Andererseits war diese Konzeption in der Kunst etwas Erzieherisches haben zu wollen, natürlich überhaupt viel zu eng, um den gesamten Bereich Kunst und Literatur zu erklären. Das war eine sehr schmale Vorstellung. So, aber damit hatte man immer zu tun, dass
was ist positiv, was ist negativ. Das waren, in meiner Erinnerung hat uns das 40 Jahre lang begleitet. Es gibt aber trotzdem einen Unterschied. Während das am Anfang, sagen wir mal, wirklich merkwürdige Unterhaltungen, speziell auch über Literatur waren oder so, habe ich das Gefühl, dass mit der Zeit hat sich das verändert. Das hatte gar nicht mehr im Feld der Ästhetik seinen Hauptsitz, sondern es war eine zunehmende Unlust der praktizierten Politik, die Wirklichkeit überhaupt zu sehen, wie sie war. Es war eine Unlust an der Wirklichkeit. Und man wollte, ich habe Filme gemacht und wir wissen ja alle, es sind in einem bestimmten Jahr, 65, sind nach dem 11. Plenum, es ist eine Dreivierteljahresproduktion nicht aufgeführt worden. Und das war einfach die Abbestellung der Realität durch die Politik. Also da ging es dann nicht mehr im engeren Sinne um ästhetische Theorien, sondern sie wollten im Kino nicht sehen, wollten keine Fragen sehen, auf die sie keine Antworten hatten, sagen wir mal so. Oder sie wollten nicht beunruhigt sein, sie wollten beruhigt sein. Sie wollten auch nicht unbedingt was Neues erfahren. Sie wollten bestätigt sehen, was sie sicher wussten. Es war der Verzicht auf alles das, was in den Sonntagsreden gewünscht wurde. Die Sonntagsreden hießen ja Konflikte, die Wahrheit des Lebens, die schwierige Welt. Das alles ist das. Nur wenn es drauf ankam, dann war es das genau. Nicht so, und damit hat man gemeinsame Erfahrungen gemacht, aber es hat auch jeder seine eigenen gemacht, je nachdem, worüber man zu schreiben versuchte oder wovon Filme handelten. Ich glaube, auf lange Sicht hat den Schaden die Politik gehabt, weil der Politik ist vieles entgangen auf diese Weise, was sie hätte wissen sollen. Es ging ja weiter. Also es nicht, weil die Filmemacher, sagen wir mal, die so sehr viel klügeren Menschen waren, das ist ja albern, sondern weil Kunst entsteht aus der sinnlichen Begegnung mit Wirklichkeit. Und es gibt einen Satz, den ich immer ganz gerne hatte. Der heißt, die Dichter lügen am wenigsten, wenn sie dichten. Das heißt, Talent hat Konsequenzen. Oder du verrätst es, oder es wird zerstört. So. Und insofern ging es ja weiter. Nur der Schaden dieser Verbote war trotzdem beträchtlich, weil er die Leute vereinzelte zum Teil. Es war, ja. Und dem Kino ging es immer gut, wenn man mit so aus einem Gruppenbewusstsein arbeitete, wenn ganz verschiedene Leute etwas Ähnliches machen wollten und man bezog sich aufeinander und man war in der Arbeit befreundet. Und das war natürlich gefährdet durch diese Art von Verboten, die niemand erwartet hatte damals, nicht in dieser Radikalität. Und ja.
Ich hab noch eine Frage. Würdest du bitte über das Phänomen der Selbstzensur etwas sagen noch?
Ja, die Frage, ich sag's mal laut, ja. Selbstzensur. Ja, wenn ich das schließt an, was ich vorhin gemeint habe, wenn ich sage, eine subtile Form von ist mangelnde Ermutigung. Und du kannst dich entmutigen lassen natürlich. Und das Problem war ja, dass wenn man zu lange immer wieder neu belehrt wurde, dann hörte man auf zuzuhören. Also man entfernte sich
voneinander. Aber natürlich, es ist schwer zu sagen, dass du dich nicht auf das Kalkül einlässt, was wird denn gewollt, was wird denn gewünscht oder was hat denn eine Chance? Und hat es überhaupt Zweck, auf bestimmten Komplikationen zu bestehen? Davon ist sicherlich niemand frei. Das heißt auch nicht, dass man klein beigibt, sondern einfach, dass man beim Film, du machst Filme mit dem Geld anderer Leute. Machst du auch heute mit dem Geld anderer Leute. Und wenn du das Gefühl hast, etwas Bestimmtes hat gar keine Chance. Das Geld, der DEFA war ja auch das Geld anderer Leute. Das war das staatliche Geld. Also Selbstzensur ist sicher ein Risiko, dass auch einen unbewussten Teil hat, dass man sich der Sache unterwirft, ohne die Fragen ganz scharf zu stellen. Das glaube ich schon. Da soll niemand sagen, er ist davon völlig frei gewesen.
Das heißt, man entwickelte so eine Schleue, wie die Turek hatte, von dem Sie das meinten, dass man wusste, okay, das hat wahrscheinlich mehr Chancen, mit dem kriege ich wahrscheinlich Ärger, also mache ich lieber das?
Ja, es war nicht so grob sehr oft, das sind viel feinere Vorgänge, ob du auf einer Schwierigkeit bestehst und mit wem du dich verbündest und was du durchsetzt. Wobei ich glaube, dass die kollektiven Künste, um es mal so zu sagen, die ja von vornherein nicht umhin können, sich zu verabreden. Wenn du einen Film machst, musst du dich vorher verabreden mit Leuten, ohne die du ihn nicht machen kannst. Über Hörspiel im Einzelnen weiß ich zu wenig, weil ich ja in diesem Hause nur gelegentlich ein Gast war. Also darüber will ich nicht sagen. Aber natürlich, man kriegt, was man lobt, um es mal negativ zu sagen. Und das passiert leider. Wenn das Falsche ermutigt wird, dann verschwindet es ja nicht von selbst, sondern dann ist es da. Andererseits, eine gewisse Art von Menge von Konflikt war unvermeidlich. Du kannst ja nicht über schwierige Dinge reden in einer Gesellschaft, die das vielleicht nicht gern hat. Und das ist unschwierig, das ist leicht. Ist ja ein Widerspruch in sich. Also die Schwierigkeiten waren auch wieder zumutbar. Nicht zumutbar sind Verbote, weil ein Verbot setzt einfach alles außer Betrieb, nicht? Aber dass man sich stritt, war nicht das Problem, sondern dass Entscheidungen getroffen wurden, die meist sozusagen nicht gründlich genug waren, aber sehr radikal, also insofern hinderlich. Andererseits ich bleib mal bei Filmen, da weiß ich besser Bescheid, das sind 600 Filme gemacht worden in der Zeit der DDR, also in einer nicht privatwirtschaftlichen Filmlandschaft. Und es sind ungefähr 1000 Filme gemacht worden, würde ich sagen, in der Bundesrepublik oder einfach die größere Potenz, die Größe. Und prozentual, wenn man mit 30 Jahre vergehen oder 20 oder 10, und man sagt, was bleibt denn übrig? Was hält denn stand, wenn eine zweite und eine dritte Generation sich die Filme ansieht? Dann ist durchaus eine Menge entstanden. Und zwar im Konflikt entstanden. Weil in der Nähe der Schwierigkeiten, denke ich, waren auch immer Chancen. Und dass ein Publikum in diesem Land, in diesem kleinen Land, ein Publikum auf bestimmte Wirklichkeiten wartete und manchmal Filme ein großes Publikum hatten, weil sie genau diesem Defizit an öffentlichem Gespräch entgegen
konzipiert waren, weil sie über Dinge redeten, worüber die Leute gerne reden wollten. Das hat es ja auch gegeben. Also es ist sehr viel Kraft verloren worden mit unnötigen Diskussionen. Und am Ende sind aber auch sehr schöne Bücher geschrieben worden, anständige Filme gemacht worden. Es gab großes Theater. Es war nebenbei gesagt nie überall gleich gut. Also als es sehr kleinkariert zuging gegenüber der Prosa, gab es aber großes deutsches Theater in derselben Zeit. Also es war wirklich eine Auseinandersetzung. Bei Theater fallen mir ein, komme ich auf Hörspiel nochmal zu sprechen. Eine Schönheit beim Hörspiel machen waren natürlich die wunderbaren Schauspieler, die es in Berlin gab. Weltklasse. Und das Hörspiel konnte auf diese Leute zugehen, konnte sie beschäftigen. Also das war ein großes Vergnügen.
Beantwortet das Ihre Frage? Herr Peter Gotthardt, Sie haben ja gerade das Stichwort gesagt, Selbstzensur. Ich würde Sie vielleicht bitten, dass Sie das Mikrofon ein bisschen weiter weghalten, so circa so. Ja, genau. Es ist an jetzt. Ja.
Jetzt, danke.
Also Selbstzensur?
Selbstzensur. Ja. Mich gefragt.
Sie haben ja das Stichwort eingeworfen, deswegen wollte ich fragen.
Ja, das ging natürlich konkret an Wolfgang, weil meine Frage ging natürlich konkret an Wolfgang, weil er konkret mit dem Wort arbeitet. Ich arbeite mit Musik und Musik ist ein Feld, wo man mehr Freiheiten hat.
Okay. Ja, vom Mund. So. Ja.
Eins, zwei, drei, vier, fünf, 21, 22. Okay, so ist gut. Okay.
Entschuldigung. Danke.
Also nochmal. Ich richtete die Frage an Wolfgang, weil er natürlich konkret mit Wort arbeitet und Wort ist wesentlich konkreter als Musik. Meine Profession ist Musik. In allen Gebrauchsgenren, nämlich Hörspiel. Ich habe 500 Filmmusiken geschrieben. Ich habe Theatermusiken gemacht und so weiter und so weiter. In der Musik war es wie auch beim Hörspiel so, dass wenig reingeredet wurde, sondern letztlich mehr eine Geschmacksfrage war, wie der Regisseur sich das gewünscht hat. Ich erzähle eine ulkige Episode. Es war Sitte, wenn ein Hörspiel produziert, mehrere Hörspiele fertig waren, gab es ein Abhören von den Kollegen und es fiel auf, dass die Musik immer gleich klang und die Regisseure haben überlegt, ist denn das immer derselbe Komponist? War es natürlich nicht, sondern es war ein Phänomen, begann in den 70er Jahren. Es waren immer dieselben Musiker, die von den verschiedenen Komponisten bestellt wurden. Und die Musiker hatten dann also die Instrumente, die elektronischen Instrumente und empfahlen natürlich immer wieder dieselben Sounds den verschiedenen Komponisten. Und das klang dann halt irgendwie gleich. Und das war natürlich ein interessantes Phänomen, was eigentlich auf die ganze Musik in der heutigen Zeit verallgemeinert werden kann. Es kommt nicht so sehr auf das Material an, nicht so sehr auf das Thema, musikalisches Thema oder wie man damit umgeht, sondern auf die Farbigkeit, auf die Instrumente, auf das Instrumentarium, auf das Arrangement.
Ja, vielen Dank. Sie meinten eben, dass es gäbe hier so fantastische Schauspieler und als der Grund, warum es diesen DDR-Hörspielabend gibt, ist, dass als wir uns kennengelernt haben, haben sie mir erzählt, dass damals hat die DDR so viel produziert, hier wurde so viel produziert, dass die Studios quasi rund um die Uhr genutzt wurden. Also man traf sich so um 1 Uhr morgens oder produzierte dann bis 4 Uhr morgens und der Tag eines gefragten Schauspielers, das war tagsüber Film und Fernsehen, abends Theater, nachts Hörspiel und so weiter und so fort. Vielleicht können Sie uns schildern, Herr Kainz, Sie werden es ja auch gewusst haben oder wissen, war das wirklich so? War das hier wirklich so ein Schichtbetrieb, wo rund um die Uhr malocht wurde, sage ich mal, also Hörspiele gemacht wurden?
Naja, es war so, dass tagsüber waren die Kindersachen da, also die Frühtermine, also Kinderhörspiele oder nee, die waren das nachmittags, weil nachmittags kamen die Kinder aus der Schule und dann war es ein Ensemble. Vormittags waren eben kleinere Sachen, aber das Gros war, und das hat mir auch am meisten Spaß gemacht, die Abendschicht. Die fing um 22 Uhr an und ging bis 5 Uhr. Und die Schauspieler, die da kamen, die waren voller Adrenalin, weil die gerade Theatervorstellung hinter sich hatten und waren also voll drauf. Und das ging meistens so bis 2 Uhr morgens, bis 3 Uhr, und dann kam nur noch heiße Luft. Aber ich meine jetzt, diese Produktion zwischen 22 Uhr und 2 Uhr, das kann ich mich erinnern, ist einfach die intensivste Zeit meines Arbeitslebens, ja, weil dort wurde wirklich schwer gearbeitet, ja. Und die waren willig und die haben nicht einfach nur einen Text abgeliefert. Und da wurde wirklich ganz schön gerungen, ja. Und gerungen um den richtigen Sound oder um den richtigen Ton und auch den richtigen Text, der da die Freiheit war, dass man ja eine Nische hatte, nicht? Das Hörspiel in der DDR ist eben das Nischen, die Nischenproduktion. Deswegen wurde anders geredet, als man sonst geredet hat. Man hat sowieso man musste sowieso vorsichtig sein mit dem Reden, aber ich hatte das Gefühl, im Hörspiel, wenn die Leute zu uns kommen, wird Klartext geredet. Ja? Also deswegen war das alles für mich in der Erinnerung eigentlich eine ganz tolle Zeit. Und wie gesagt, die Schauspieler waren so gut drauf, das habe ich später nie wieder erlebt. Weil heutzutage geht es von 10 bis 18 Uhr und gerade mal von 18 bis 2 Uhr und dann ist aber schon, dann wollen sie dann nicht, also 22 Uhr ist zu spät für einen Schauspieler im Hörspiel jetzt, für meine Erfahrung.
Zwischen 22 Uhr und 2 Uhr morgens?
Das war im Osten so.
Im Osten so.
Es gab noch das Phänomen, wenn eine Schicht 0 Uhr anfing, kam manch einer den Tag zu früh oder den Tag zu spät.
Sich geeinigt auf 23.45 Uhr.
Dann hieß es dann 23.55 Uhr oder so. Dann war es ganz klar.
Herr Walter, Sie wollten was sagen?
Zwar die ganze Zeit schon. Ich widerspreche meinem hochgeschätzten Kollegen sehr ungern, aber vielleicht nennen wir es auch nicht widersprechen, sondern ergänzen. Aber eine Ergänzung ist dringend notwendig. Auch ich habe hier in dem Sender mit meinem Dramaturgen Ermutigungen erlebt. Und das war selten in der DDR. Das war nicht das Normale. Sondern es wurde ja in der DDR nicht nur das fertige Produkt zensiert, sondern schon die Idee abgetrieben, sozusagen im Fötusstadium. Und natürlich ist hier in diesem Hause, auch in dieser Hörspielabteilung, Zensur ausgeübt worden. Um das mal an meinem Beispiel zu sagen, also ich habe das etwas anders erlebt. Mein Autorendasein in der DDR war etwas anders. Ich habe 12 Hörspiele geschrieben, davon sind 6 hier gewissermaßen verboten worden und sind dann im Westen produziert worden, wofür ich dann wieder bestraft wurde vom Büro für Urheberrechte, weil ich die gewissermaßen illegal in den Westen gegeben habe, wobei ich mir keiner Illegalität bewusst war, denn es war ja mein Produkt, hinter dem ich stand und was mir gehörte und was ich sozusagen als freier Autor frei vergeben kann. Ich kenne das Zensursystem also aus mehrfacher Perspektive. Ich war auch 15 Jahre lang Lektor in einem Buchverlag. Und es gab natürlich eine Zensurbehörde, die hatte den Titel
Hauptverwaltung für Verlage und Buchhandel und der stand ein stellvertretender Kulturminister vor. In den letzten Jahren hieß der Klaus Höpke. Dort wurde massiv Zensur ausgeübt und nicht nur zufällig oder spontan, sondern systematisch. Das ist nachgewiesen und ich kann das auch jederzeit belegen. Also es war schon in Teilen sehr viel schwieriger hier in der DDR für Stoffe, die an dem Zustand litten, an der diese Gesellschaft litt. Also ich will das mal am Hörspiel deutlich machen. Heute Abend wollen Sie ja noch zwei Ausschnitte aus dem Hörspiel Randbewohner. Das war eigentlich mein Einstieg in eine Art Analyse der DDR-Situation Mitte der 70er Jahre. Randbewohner beschreibt eigentlich nur die Erscheinung, nämlich dass diese Gesellschaft in diesem Stadium keine revolutionäre Gesellschaft war, sondern eine Gesellschaft von Kleinbürgern, die ideologisch aufgeheizt war. Dann dieses Hörspiel wurde mit Schwierigkeiten hier produziert, wofür ich sehr dankbar bin und auch sehr gut produziert. Mhm. Wie gesagt, ich hatte einen guten Regisseur hier und ich hatte einen guten Dramaturgen. Mhm. Und dann habe ich mich dran gemacht, nicht mehr nur die Oberfläche oder die Erscheinung zu beschreiben, sondern aufs Wesen zu gehen. Und habe ein Hörspiel geschrieben, das hieß Infarkt. Das beschreibt sozusagen die Selbststrangulation eines Funktionärs. Ich meine jetzt eine geistige Selbststrangulation. Und meinte damit natürlich an diesem persönlichen Beispiel, dass als Metapher für die DDR. Die DDR ist ja auch nicht an den ausländischen Feinden zugrunde gegangen, sondern an der Selbststrangulation. Dass sie sich abschnitt von der Osmose mit der Welt, also der geistigen Osmose, dass sie im Inneren sozusagen alles unterdrückte, was dieser eindimensionalen ideologischen, utopischen Idee widersprach. Und dieses Hörspiel wurde dann folgerichtig verboten und wurde dann 3 Jahre später, nachdem es ein Freund aus West-Berlin sozusagen in seiner Unterwäsche durch die Friedrichstraße geschmuggelt hatte, in Bremen produziert. Ne? Und dann konnte ich etliche Jahre hier gar nichts mehr machen und hatte aber das Glück, sozusagen im Westen ein paar Leute zu kennen beim Funk und habe dann die Hörspiele da gemacht. Aber es war natürlich nicht mein Publikum. Mein Publikum war hier.